Willkommen zu Ernst August.
Du hörst Ernst August, den Podcast begleitend zu den Romanen über den barocken Reitmeister Meding und seine Abenteuer während des Dreißigjährigen Krieges.
Und hier noch ein kurzer Hinweis. Teile des nachfolgenden Beitrags wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Ich bin Richard.
Und ich bin Emma.
Stell dir mal vor, du stehst mitten in den dunklen, komplett verschlammten Gassen der böhmischen Stadt Eger.
Das klingt ungemütlich.
Oh ja, absolut. Es ist der 25. Februar 1634. Ein wirklich eisiger Schneeregen peitscht dir ins Gesicht und der Wind reißt förmlich an den flackernden Flackeln. Die Kälte kriecht dir da buchstäblich in die Knochen.
Also echtes Schietwetter, würde man heute sagen.
Genau. Aber das hier ist eben nicht einfach nur eine ungemütliche Winternacht. Das ist die Nacht, in der einer der mächtigsten, ja, vielleicht sogar der mächtigste Mann ganz Europas gewaltsam fallen wird.
Ein historischer Wendepunkt sozusagen.
In der Tat. Und wir nehmen uns in unserer heutigen ausführlichen Analyse eine wirklich faszinierende literarische und historische Rekonstruktion genau dieser Nacht vor. Nämlich den Roman Ohne Treu, Die Blutnacht von Eger 1634.
Ein tolles Buch.
Finde ich auch. Unsere Mission heute ist es, aufzudröseln, was in dieser eisigen Nacht tatsächlich geschah. Wir wollen uns mal anschauen, wie meisterhaft historische Fakten mit einem, ja, nervenzerreißenden fiktiven Thriller verknüpft werden.
Aber um das alles überhaupt zu begreifen, müssen wir uns zuerst die Vorgeschichte ansehen, oder? Also die ganzen Machtmechanismen.
Richtig, genau. Warum sitzt Albrecht von Wallenstein, der große Generalissimus, quasi der Retter des Heiligen Römischen Reiches, überhaupt in dieser Kleinstadt fest, gejagt von seinen eigenen Leuten? Ich meine, wenn der Kaiser ihn loswerden wollte, warum hat er ihn nicht einfach entlassen?
Naja, das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort liegt darin, wie Krieg im 17. Jahrhundert eigentlich geführt wurde. Wir müssen uns da völlig von unserer heutigen Vorstellung staatlicher Armeen verabschieden.
Okay, also kein normales Militär?
Genau. Wallenstein war, er war nicht einfach ein angestellter General, der brav Befehle aus Wien empfing. Er war der größte private Militärunternehmer seiner Zeit.
Ein Militärunternehmer?
Krass. Ja, wirklich. Er hat gigantische Armeen komplett aus eigener Tasche, durch Kredite und ein gewaltiges Netzwerk an Ländereien, vorfinanziert und ausgerüstet. Er war sozusagen die Bank, der Produzent und der alleinige Arbeitgeber dieser Armee.
Wahnsinn. Das heißt, ihn einfach zu entlassen wäre extrem gefährlich gewesen?
Absolut. Das barg das massive Risiko, dass sich Zehntausende schwer bewaffnete Söldner plötzlich gegen den Kaiser wenden. Oder sie ziehen schlichtweg plündernd durchs Land, weil ihr Zahlmeister plötzlich weg ist.
Das ändert die Perspektive natürlich enorm. Wallenstein ist also eher wie der CEO eines übermächtigen Weltkonzerns, der das kaiserliche Unternehmen im Alleingang gerettet hat.
Schöner Vergleich, ja.
Aber jetzt fängt dieser CEO an, quasi an der Börse vorbei, heimlich mit der ärgsten Konkurrenz über eine Fusion zu verhandeln. Denn nach der Schlacht bei Lützen führt er eigenmächtig Friedensverhandlungen mit Sachsen und den Schweden.
Richtig. Und der Aufsichtsrat, also in dem Fall der Kaiser in Wien, bekommt natürlich völlig Panik, weil dieser CEO komplett unkontrollierbar geworden ist.
Das leuchtet ein. Seine wirtschaftliche und militärische Monopolstellung machte ihn einfach zu gefährlich.
Genau. Wallenstein sah das Ganze als Realpolitiker. Er merkte, dass dieser Krieg, der ja zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre wütete, das Reich nur noch ausblutete. Er wollte einen Separatfrieden erzwingen.
Aber sein Handeln war dabei so undurchsichtig, dass am Ende selbst seine engsten Verbündeten nicht mehr wussten, woran sie eigentlich waren.
Ja, und dann kam eben dieser fatale Wendepunkt im Herbst 1633. Da verliert Wallenstein seinen wichtigsten Schutzschild, sein absolut zentrales Bindeglied zur Truppe.
Du redest von Heinrich Holk, oder?
Genau, der.
Das ist ja auch so eine wilde Geschichte. Sein intimster Vertrauter. Die Umstände seines Todes lesen sich wirklich wie der Auftakt von einem Mafiakrieg.
Oh ja, das ist echt gruselig.
Holk wird im September tot aufgefunden. Und zwar in einer Kutsche am Wegesrand bei Adorf. Ohne Pferde. Er wurde da einfach mitten in der Wildnis zurückgelassen. Vermutlich vergiftet.
Ein absoluter Albtraum.
Ja, und es ist doch kein Zufall. Ohne Holk bricht Wallensteins Netzwerk förmlich zusammen, richtig?
Absolut. Holk war der Mann fürs Grobe. Derjenige, der die ganzen Offiziere auf Linie hielt. Ohne ihn war Wallenstein politisch plötzlich total isoliert und massiv verwundbar.
Und die Opposition innerhalb seines eigenen Lagers hat das natürlich sofort gerochen.
Ganz genau. Allen voran Männer wie Ottavio Piccolomini, die längst heimlich von Wien instruiert wurden. Wallensteins verbliebene Vertraute, also die Generäle Kinski, Illo und Trütschka, gerieten komplett in Panik.
Und was haben die dann gemacht?
Sie versuchten verzweifelt, dieses bröckelnde Offizierskorps an Wallenstein zu binden. Sie sammelten Unterschriften für Treueschwüre. Das sind diese berühmten Pilsener Rivers.
Ah ja, aber das ging ja auch gewaltig nach hinten los.
Und wie? Beim ersten Revers unterschreiben zwar noch viele Offiziere, aber als sie dann Wochen später noch einen zweiten Schwur einfordern, sind es schon deutlich weniger.
Ein klares Indiz. Das muss für Wallenstein das unübersehbare Signal gewesen sein, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen.
Ganz genau. Und dann lässt Wien eben die Maske fallen und verhängt die Reichsacht über ihn.
Lass uns mal kurz erklären, was das für die damalige Zeit eigentlich bedeutete. Eine Reichsacht ist ja nicht einfach nur ein Haftbefehl.
Nein, überhaupt nicht. Es ist das absolut vernichtendste juristische Mittel des Reiches. Die Reichsacht bedeutet im Grunde den totalen rechtlichen Tod.
Krass.
Ja. Wer geächtet ist, verliert sämtliche Besitztümer, alle Titel und Rechte. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes vogelfrei. Jeder durfte Wallenstein ungestraft töten. Es war sogar eine bürgerliche Pflicht, ihm jegliche Hilfe zu verweigern.
Das ist also der Moment, in dem aus dem mächtigsten Mann Europas ein Gejagter wird. Er muss mitten im Winter in Richtung Eger fliehen, in der Hoffnung, sich irgendwie zu den schwedischen Truppen durchzuschlagen.
Und womit wir dann direkt in dieser physischen Falle angekommen sind. In Eger, am 25. Februar 1634.
Die Stadt ist komplett geteilt. Wallenstein liegt schwer krank, er leidet furchtbar an Gicht unten in der Stadt, im Haus des Stadtkommandanten Pachelbel.
Ein gebrochener Mann eigentlich.
Ja. Und oben auf der Burg sind seine verbliebenen loyalen Generäle, also Kinski, Illo und Trütschka, zu einem Festessen eingeladen. Eine scheinbar trügerische Einladung der Obersten Walter Butler, Walter Leslie und John Gordon. Wer waren diese Männer eigentlich genau?
Butler, Leslie und Gordon waren irische und schottische Söldnerführer. Man nannte diese Truppen damals die Wildgänse.
Die Wildgänse, okay.
Ja, die bildeten oft so verschworene Gemeinschaften, die stark unter sich blieben. Und was man hier unbedingt verstehen muss, das waren keine fanatischen Anhänger des Kaisers.
Sondern?
Sie waren knallharte Pragmatiker. Sie hatten wochenlang keinen Sold gesehen, sahen Wallensteins Stern sinken und wussten natürlich von der Reichsacht.
Sie haben also einfach ihre Chance gewittert.
Ganz genau. Die kaiserlichen Agenten boten ihnen nicht nur Straffreiheit für den Verrat an ihrem Feldherrn an, sondern auch Wallensteins konfiszierte Ländereien und gewaltige finanzielle Belohnungen.
Wahnsinn.
Ja, dieser blitzschnelle Seitenwechsel war schlichtweg eine wirtschaftliche und vor allem überlebenswichtige Entscheidung.
Opportunismus in seiner reinsten, brutalsten Form. Und wie sie dann zuschlagen, der Roman schildert dieses Bankett auf der Burg mit einer unglaublichen Lebendigkeit.
Oh ja, die Szene ist meisterhaft geschrieben.
Die Offiziere sitzen arglos beim Wein, die Stimmung ist vielleicht etwas angespannt, aber ruhig. Und plötzlich kracht die Tür auf. Männer wie Dennis McDaniel und Robert Fitzgerald stürmen mit gezogenen Waffen in den Saal.
Ein absolutes Gemetzel.
Kinski, Illo und Trütschka werden in Sekunden niedergemetzelt. Da verfängt sich die Klinge des Hauptmanns Devereau zwischen den Rippen von Illo. Kinski wird hinterrücks erstochen.
Ja, das ist heftig.
Und bei Trütschka gibt es so ein Detail aus den historischen Quellen, das im Buch wirklich unfassbar gut eingefangen ist. McDaniel hebt das dicke Leder von Trutschkas Koller an, um ihn zu erstechen.
Ah, der Koller. Das muss man vielleicht kurz erklären.
Genau, ein Koller ist ja nicht einfach eine normale Jacke, sondern extrem gehärtetes Leder. Das sollte oft sogar Pistolenschüssen standhalten.
Richtig.
Einen Degen da mit solcher Wucht durchzujagen, dass er hinten wieder herauskommt, das erfordert absolute, rohe Gewalt. Die Mörder rutschen da buchstäblich auf den blutüberströmten Dielen aus.
So drastisch das klingt, man muss hier wirklich die historische Authentizität dieser Szene hervorheben.
Definitiv.
Wer sich dafür interessiert, wie genau solche historischen Mordfälle rekonstruiert werden, sollte sich mal den wissenschaftlichen DK-Blog des Historikers Professor Michael Kaiser ansehen.
Oh ja, guter Tipp.
Er hat sich extrem intensiv mit diesen Ereignissen befasst und er bestätigt die enorme Detailtreue, mit der der Autor hier vorgeht. Es war in der Tat genau dieser chaotische, brutale Nahkampf auf engstem Raum.
Das Buch dichtet da also gar keinen künstlichen Hollywood-Glanz hinzu.
Überhaupt nicht. Es bleibt komplett bei der schmutzigen, historischen Realität.
Und doch war das ja erst Akt 1. Die Generäle sind tot, aber das eigentliche Ziel lebt noch. Die Mörder ziehen von der Burg hinab in die dunkle Stadt zum Pachhäbelhaus.
Um den Job zu beenden.
Genau. Wolter de Veroux, dieser irische Hauptmann, stürmt in Wallensteins Schlafzimmer. Und er hat eine Hellebarde dabei.
Ja, eine völlig absurde Waffenwahl für ein Attentat in einem Wohnhaus.
Warum genau?
Naja, eine Hellebarde ist eine über 2 Meter lange Stangenwaffe. Die ist eigentlich für das offene Schlachtfeld gedacht, um Reiter von ihren Pferden zu reißen.
Ah, okay.
In den engen Gängen und dem kleinen Schlafzimmer eines Bürgerhauses aus dem 17. Jahrhundert ist das völlig unpraktisch. De Veroux stößt an den Türrahmen, er bleibt fast stecken, bevor er die Klinge dann vorwärts stößt und Wallenstein direkt in die Brust rammt.
Wallenstein sinkt zu Boden. Er wehrt sich nicht mal mit Waffen. Er ist alt, krank, er steht da im Nachthemd, das Blut fließt und die Mörder denken, das Werk ist vollbracht.
Aber dann?
Ja, dann beginnt der alte Herzog plötzlich zu röcheln und er greift nach den Stiefeln von Nigel Nealcalf, einem der anderen Angreifer, der mit im Raum steht. Es ist eine so gespenstische Szene.
Unglaublich atmosphärisch.
Wallenstein scheint einfach nicht sterben zu wollen. Wie so ein unsterblicher Titan, der sich selbst im Tod noch an die Welt klammert, bis Nealcalf ihn dann mit dem Rapier endgültig tötet.
Und sein körperliches Aufbäumen, dieses Greifen im Moment des Sterbens, wird in den Zeitzeugenberichten tatsächlich genauso geschildert.
Echt jetzt? Das ist historisch belegt.
Ja, in der Tat. Der Roman fängt diese morbide Faszination und diesen realen Horror der letzten Sekunden wirklich perfekt ein. Man spürt förmlich den Schrecken der Attentäter, die vielleicht für einen winzigen Moment dachten, dieser scheinbar überlebensgroße Mann ließe sich durch sterbliche Waffen gar nicht vernichten.
Gänsehaut. Und das ist ja der Moment, an dem die unumstößlichen historischen Fakten enden und der Roman seine eigentliche fiktionale Magie entfaltet. Wir wissen zwar, was in der Burg und im Haus passierte, aber was passierte in den dunklen Gassen drumherum, während die Patrouillen durch den Schnee marschierten?
Genau da hakt die Geschichte ein.
Um diese Lücken zu füllen, führt das Buch Charaktere ein, die diesen Mikrokosmos von Eger extrem bereichern. Allen voran eine echte historische Person, Katharina Rudisch, die Äbtissin der Klarissen.
Oh, sie ist eine unglaublich starke Figur in diesem Gefüge. Sie leitet das Kloster in Eger und sie wird uns eben gerade nicht als das Klischee einer weltfremden, verängstigten Nonne präsentiert.
Ganz und gar nicht.
Katharina Rudisch ist eine super unabhängige, scharfsinnige und hochpolitisch denkende Frau. Als plötzlich diese bewaffneten, blutverschmierten Söldner in der Nacht an ihre Pforte klopfen, weicht sie keinen Zentimeter zurück.
Das fand ich so beeindruckend beim Lesen.
Ja, sie führt theologische und handfeste politische Diskurse komplett auf Augenhöhe mit diesen rauen Männern. Sie durchschaut die Machtspiele von Wien, aber auch die verzweifelte Lage der Soldaten, die durch diesen endlosen Krieg einfach traumatisiert sind.
Und sie liefert sich exzellente Wortgefechte mit unserem fiktiven Protagonisten Ernst August von Meding. Aber hier, da muss ich wirklich mal reingrätschen. Denn ich tue mich ein bisschen schwer mit ihm als strahlendem Helden.
Wieso das?
Naja, Meding ist tief in den Schmutz dieses Krieges verwickelt. Er funktioniert in der Geschichte zwar als brillanter Ermittler, er deckt beispielsweise auf, dass der Tod des dänischen Prinzen Ulrich durch einen Meisterschuss von Jakob Meyer ein gezieltes Komplott von Piccolomini war, um Friedensgespräche zu sabotieren.
Ein toller kriminologischer Aspekt des Romans.
Total. Aber Meding hat eben auch eine verdammt dunkle Vergangenheit. Er war unter Christian von Braunschweig, also dem tollen Christian, geritten. Er war aktiv daran beteiligt, den Paderborner Domschatz zu rauben und heilige Schreine einzuschmelzen, nur um seine Truppen zu bezahlen.
Das stimmt, ja.
Warum sollte man als Leser mit einem zynischen Söldner und Kirchendieb mit Fiebern, der obendrein versucht, einen hochverräterischen Warlord zu retten?
Das ist ein fairer Punkt. Aber ich denke, das funktioniert, weil Meding den grausamen Pragmatismus dieses Krieges verkörpert, der nach 15 Jahren jeden Idealismus aufgefressen hat. Er ist kein strahlender Held und das will er, glaube ich, auch gar nicht sein.
Er macht sich da keine Illusionen.
Genau. Wenn er mit der Äbtissin diskutiert, macht er sehr deutlich, dass dieser Konflikt längst kein Religionskrieg mehr ist. Es geht nicht mehr um Katholiken gegen Protestanten. Es geht um die Machtbalance der Fürsten gegen einen übermächtigen Kaiser.
Die sogenannte deutsche Libertät.
Richtig. Meding folgt Wallenstein nicht aus blinder, fanatischer Verehrung. Er tut es aus einer eiskalten Berechnung heraus. Er weiß, dass Wallenstein aufgrund seiner militärischen Macht und Skrupellosigkeit der Einzige ist, der den Kriegsherren in Wien und Stockholm einen Frieden aufzwingen kann.
Seine Treue ist also nicht moralisch rein. Sie ist schlichtweg die einzige Hoffnung auf ein Ende des Gemetzels.
Ganz genau. Ein extrem spannender Kontrast zu seiner rechten Hand, Leutnant Jorge Alba.
Oh ja, Alba. Wenn Meding der abgeklärte Pragmatiker ist, dann ist Alba das fleischgewordene Ideal.
Tatsächlich, Alba ist die stolze, loyale, feurige spanische Seele. Er ist tief katholisch und für ihn ist die Welt noch streng hierarchisch geordnet. Er ist seinem Eid, der Krone und dem Glauben bedingungslos verpflichtet.
Aber er macht trotzdem bei diesem Wahnsinn mit.
Ja, dass er sich Medings waghalsigen Plan anschließt, Wallenstein zu retten, rührt daher, dass für Alba dieser Verrat der kaiserlichen Offiziere an ihrem eigenen Feldherrn ein Verrat an der göttlichen Weltordnung selbst ist.
Die Dynamik zwischen dem desillusionierten Protestanten Meding und dem glühenden Katholiken Alba verleiht der Geschichte echt eine immense emotionale Tiefe.
Finde ich auch. Und auf der anderen Seite des moralischen Spektrums steht dann Nigel Nealcarf,
den wir vorhin schon im Schlafzimmer erwähnt haben, als Wallenstein nach den Stiefeln griff.
Genau der. Er gehört zu den irischen Söldnern, den Wildgänsen. Nealcarf ist quasi die personifizierte Nihilismusmaschine dieses Krieges. Er handelt rein opportunistisch, ohne jede moralische Grenze.
Ein wirklich unheimlicher Gegner.
Es gibt diese eine Szene, in der er später in den friedlichen Kreuzgang des Klosters eindringt und den Novizinnen scheinheilig seinen Schutz anbietet. Man spürt da förmlich, wie die rohe, blutige Gewalt der Straßen in diesen heiligen Raum schwappt.
Es ist ein beklemmendes Katz-und-Maus-Spiel.
Absolut. Nealcarf repräsentiert die Gefahr, die entsteht, wenn alle gesellschaftlichen Strukturen zusammenbrechen. Gegen diese Art von Bedrohung müssen sich Meding, Alba und die Äbtissin im Buch behaupten.
Und das führt uns auch direkt zu dem großen literarischen Kniff dieses Buches. Wenn man einen historischen Roman über ein so bekanntes Ereignis schreibt, hat man ja irgendwie ein massives Problem. Wie erzeugt man Spannung, wenn der Leser auf der ersten Seite schon weiß, dass Wallenstein am Ende der Nacht tot ist?
Das ist die große Kunst.
Thalmayr löst das, indem er eine Art parallele Realität erschafft. Ein brillantes Was-wäre-wenn.
Ja, das ist eine hochspannende, fiktive Handlungsebene, die sich wirklich nahtlos in die Lücken der echten Geschichte webt. Meding, Alba und der Feldkaplan Carf erfahren von den Morden auf der Burg und eilen zum Haus des Herzogs, um ihn zu retten.
Sie wollen den Lauf der Geschichte verändern.
Genau.
Und man als Leser weiß plötzlich nicht mehr, wem man eigentlich noch trauen kann. Sie inszenieren ein waghalsiges Täuschungsmanöver. Sie lassen einen Diener in Wallensteins Kleidern im Haus zurück, während sie den echten, fiebernden Herzog durch diese pechschwarzen, stürmischen Gassen Egers zum Clarissenkloster schleppen.
Und all das passiert eben zeitgleich, während Devereux und Nealcarf sich auf den Weg machen, um das Haus zu stürmen.
Man liest das und fragt sich unweigerlich, retten sie am Ende den falschen Mann? Entkommt Wallenstein vielleicht im Roman doch?
Die Atmosphäre ist da zum Schneiden dicht. Die Häscher durchkämmen die Stadt. Jedes knarzende Holzbrett, jeder entfernte Kanonenschuss treibt einem beim Lesen den Puls in die Höhe.
Die Spannung ist wirklich greifbar.
Sie verstecken sich im Kloster und die Äbtissin geht sogar so weit, ihre eigene Kutsche anzubieten, um Wallenstein durch das Stadttor zu schmuggeln.
Ein Tor, das ironischerweise von Illos Truppen bewacht wird, die noch gar nicht wissen, dass ihr General längst tot ist.
Das Pacing ist atemberaubend, oder?
Absolut. Obwohl dein rationaler Verstand die Geschichte kennt, feuert das Buch diese kindliche Neugier an. Wir werden hier natürlich absolut nicht spoilern.
Nein, natürlich nicht.
Aber diese rasante Flucht durch die Stadt kombiniert mit den kriminologischen Elementen, bei denen Meding die Komplotte entwirrt, machen das Buch zu einem absoluten Page-Turner.
Thalmayr nutzt diese Verwirrung und das historische Chaos einer Nacht, in der niemand in Eger wirklich den Überblick hatte, um eine echt fesselnde Geschichte über Loyalität, Verrat und einen verzweifelten Rettungsversuch zu erzählen. Und das, ohne dabei die historischen Kernfakten zu verbiegen.
Also wenn du ein Fan des Genres historischer Krimi bist, wenn du Wert auf enorme Detailtreue, korrekte historische Darstellung von Waffen, Taktiken und realen Figuren legst und obendrauf clevere, rätselhafte Aspekte liebst, dann ist Ohne Treu die Blutnacht von Eger 1634 eine absolute Pflichtlektüre. Du riechst förmlich das Schießpulver in den Gassen und hörst das Klirren der Hellebarden auf dem Kopfsteinpflaster.
Das ist die perfekte Zusammenfassung. Und wir möchten dich, der uns gerade zuhört, mit einem letzten Gedanken aus dieser stürmischen Nacht verabschieden.
Schieß los.
Wir sprachen ja darüber, dass Wallenstein diesen Krieg vielleicht hätte beenden können, wenn er überlebt hätte. Aber denk mal darüber nach, was in den Stunden und Tagen direkt nach seinem Tod passierte. Das Blut auf den Dielen des Pachelbel-Hauses war noch nicht getrocknet, da lief die Propagandamaschine des Kaisers schon auf Hochtouren.
Um Wallenstein als gieriges Monster in die Geschichtsbücher einzuschreiben.
Genau. Die Sieger schreiben eben die Geschichte. Erst viel später, durch Schriftsteller wie Friedrich Schiller, wurde er dann romantisiert und zum tragischen Visionär eines geeinten Europas verklärt.
Wer war Albrecht von Wallenstein also wirklich? Ein weitsichtiger Friedensstifter oder ein maßloser Warlord?
Das ist die große Frage. Was wir heute als unumstößliche Geschichte betrachten, ist oft nur das Narrativ derer, die das Gemetzel überlebt haben, um die Feder in die Hand zu nehmen. Hätte er diese stürmische Nacht überlebt, wäre der verheerendste Krieg der deutschen Geschichte vielleicht 14 Jahre früher zu Ende gewesen. Wie sähe Europa heute aus, wenn Devereux Hellebarde ihr Ziel verfehlt hätte?
Eine Frage, die weit über das Jahr 1634 hinausgeht. Eger, im peitschenden Schneeregen, ein gefallener Titan und die Legenden, die aus seinem Blut wuchsen. Wir lassen dich mit diesem Bild allein. Bis zur nächsten ausführlichen Analyse.